Schlag gerne Gottes Wort mit mir auf zum Lukas-Evangelium, Kapitel 12. Wir schließen heute das 12. Kapitel ab und wollen miteinander in Lukas Kapitel 12 die Verse 54 bis 59 studieren. Und hier lesen wir in Gottes heiligem Wort. Er sprach aber auch zu den Volksmengen: Wenn ihr eine Wolke vom Westen aufsteigen seht, so sagt ihr sogleich, ein Regenguss kommt, und es geschieht so. Und wenn ihr den Südwind wehen seht, so sagt ihr, es wird Hitze geben, und es geschieht. Heuchler, das Aussehen der Erde und des Himmels wisst ihr zu beurteilen, wie aber kommt es, dass ihr diese Zeit nicht zu beurteilen wisst? Warum richtet ihr aber auch von euch selbst aus nicht, was recht ist? Denn wenn du mit deinem Gegner vor die Obrigkeit gehst, so gib dir auf dem Weg Mühe, von ihm loszukommen, damit er dich nicht etwa zu dem Richter hinschleppt. Und der Richter wird dich dem Gerichtsdiener überliefern und der Gerichtsdiener dich ins Gefängnis werfen. Ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch die letzte Münze bezahlt hast. Amen. Lasst uns den Namen des Herrn anrufen im Gebet. Unser Herr und Meister und Erlöser, wir freuen uns und wir danken dir, dass wir ein zweites Mal an deinem Tag uns heute versammeln dürfen, um zu deinen Füßen zu sitzen, um von dir zu lernen. Herr, schenk uns Demut, schenk uns Gnade, dass wir keine Heuchler sind und dass wir diese Zeit recht beurteilen. Herr, leite uns recht durch dein heiliges Wort. Dies bitten wir nun, Herr, zur Ehre deines Namens allein. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Zur Erinnerung, der Herr Jesus steht hier vor Tausenden von Menschen, vor großen Volksmengen. Und wir hörten heute Morgen, dass er sprach davon, dass er Feuer auf die Erde wirft. Und das wussten die Juden. Die Juden wussten, wenn der Messias kommt, dann bringt er Trennung. Er bringt das Feuer, er bringt die Reinigung. Ich lese uns noch einmal, wie heute Morgen aus Maleachi Kapitel 3, ab Vers 2. Wer aber kann den Tag seines Kommens ertragen? Und wer wird bestehen bei seinem Erscheinen? Denn er wird wie das Feuer eines Schmelzers und wie das Laugensalz von Wäschern sein. Und er wird sitzen und das Silber schmelzen und reinigen. Und er wird die Söhne Levi reinigen und sie läutern wie Gold und wie Silber, sodass sie Männer werden, die dem Herrn Opfergaben in Gerechtigkeit darbringen. Und ihr werdet wieder den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und dem Ungerechten, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Denn siehe, der Tag kommt, der wie ein Ofen brennt. Da werden alle Frechen und alle, die gottlos handeln, Strohstoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr, der Heerscharen, so dass er ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig lässt. Und nun, da ist er. Da steht er. Der Tag ist gekommen. Der Messias, der Christus, ist da. Das Gericht kommt. Er ist erschienen, zu richten. Und wenn man das alles hört und wenn man das alles weiß, sag mir, was wäre die einzig richtige Reaktion darauf? Zu begreifen, dass der Christus nun gekommen ist. Zu begreifen, dass er Feuer vom Himmel werfen wird. Was ist die einzige richtige Reaktion? Auszurufen, Herr, hilf mir, erbarme dich meiner, lass mich nicht untergehen in den Flammen. Rette mich, erlöse mich, vergib mir, Buße zu tun, umzukehren von ganzem Herzen zu diesem König der Herrlichkeit, der gekommen ist, Feuer vom Himmel zu werfen. Aber passiert das denn bei den Leuten, die gerade Christus zuhören? Hören wir hier davon, dass sie in Sack und Asche Buße tun? Von diesen tausenden Menschen hier? Tatsächlich zeigt uns Christus nun, dass sie überhaupt nicht begreifen, was vor sich geht. Der Menschensohn, der Richter der Lebendigen und Toten, steht vor ihnen und sie sind blind dafür. Sie verstehen nicht, in welcher Zeit sie hier leben. Und darum spricht Christus nun Folgendes zu ihnen, ab Vers 54. Er aber sprach auch zu den Volksmengen: Wenn ihr eine Wolke von Westen aufsteigen seht, so sagt ihr sogleich, ein Regenguss kommt, und es geschieht so. Und wenn ihr den Südwind wehen seht, so sagt ihr, es wird Hitze geben, und es geschieht. Also die Leute damals waren nicht dumm. Sie hatten zwar keinen Wetterbericht wie wir heute in den Nachrichten oder keine Wetter-App mit einem Regenradar oder eine Unwetterwarnung oder sowas. Das brauchten sie gar nicht. Sie konnten das Wetter beobachten. Ein Wissen, was uns eher heutzutage fehlt. Und so wussten sie, wenn eine Wolke aufsteigt aus dem Westen, das heißt aus Richtung Mittelmeer, wo das Wasser war, dann bringt das Regen mit sich. Ein Regenguss. Und tatsächlich, es geschah so. Und wenn sie mitbekamen, da kommt ein Südwind, das heißt aus dem Südland Israels, aus der Wüste Negev, dann bringt das Hitze mit sich. Und es geschieht so. Die Sache ist einfach. Die Leute können das. Sie können das erkennen. Und Christus sagt, Vers 56, Heuchler, das Aussehen der Erde und des Himmels wisst ihr zu beurteilen. Wie aber kommt es, dass ihr diese Zeit nicht zu beurteilen wisst? Sie sind Heuchler. Sie können diese meteorologischen Dinge irgendwie beurteilen und richtig einschätzen, aber die Zeit können sie nicht beurteilen. Christus nennt sie Heuchler, denn diese Menschen geben vor, dass sie auf den Messias, auf den Christus warten, auf sein Reich. Sie geben vor, dass sie wirklich auf ihn hören wollen, dass sie zu Herzen nehmen wollen, was er sagt. Christus sagt, sie sind was? Heuchler. Denn in Wirklichkeit beurteilen sie nicht recht, was er sie lehrt. Heuchler, das Aussehen der Erde und des Himmels wisst ihr zu beurteilen. Wie aber kommt es, dass ihr diese Zeit nicht zu beurteilen wisst? Sie können das Wetter, aber nicht die Zeit beurteilen. Und im Griechischen gibt es vor allem zwei Worte für Zeit. Das ist einmal Kairos, Chronos, das bedeutet so viel wie die normale Uhrzeit, also der Zeitpunkt. Und dann gibt es das Wort Kairos, das meint nicht bloß eine Angabe von Uhrzeit. Kairos meint der Moment Gottes, seine Fügung, sein besonderer Zeitplan. Wie es zum Beispiel heißt in Galater 4, Vers 4, als die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Diese Zeit, dieser Kairos-Moment in Gottes Heilsplan ist nun gekommen. Der Messias ist erschienen, die Zeit ist erfüllt und er tut Zeichen und Wunder vor ihren Augen, Zeichen der Gnade, und sie können diese Zeichen nicht dulden. Nicht erklären, nicht deuten. Es heißt in Lukas Kapitel 4, da sprach der Herr ab Vers 18, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen ein angenehmes Ja des Herrn. Also das ist die Zeit, die gerade angebrochen war. Ein angenehmes, Gott wohlgefälliges Ja, seine Zeit der Gnade, all diese Dinge zu tun. Und sie hören, wie er das lehrt, wie er lehrt und Vollmacht und die Menschen aufruft, Buße zu tun, verkündigt, dass das Reich Gottes nahe herbeigekommen ist. Und er wirkt, er bringt die Wirkungen, die Taten des Reiches Gottes mit sich. Er heilt, er vergibt, er stellt wieder her. Und gleichzeitig tadelt er die Unbußfertigen, die Heuchler, die Falschen, diese religiöse Elite und ruft Wehe über sie aus. Er warnt sie, doch umzukehren. Es ist klar, es ist deutlich, klar erkennbar, was das für eine Stunde ist. Der Messias ist gekommen, um auf der einen Seite alle zu retten, die sich zu ihm bekehren, und auf der anderen Seite alle zu vernichten, die keine Buße tun. Jetzt war die Gelegenheit, erlöst zu werden. Sein Kommen kündigt also auf der einen Seite Regen an. Gott lässt seine Gnade regnen, seinen Segen auf all jene, die an ihn glauben und die zu ihm kommen. Regen. Aber der Messias, er kündigt auch Hitze an, denn sein Kommen kündigt an, dass der glühende Sturmwind von Gottes Zorn nun kommt. Eine Hitze, die alle Heuchler vernichtet. Das Wetter können sie beurteilen, aber erkennen nicht, dass Christus gekommen ist, auf der einen Seite Regen und Heilung und Wiederherstellung und Segen zu bringen und auf der anderen Seite ewiges Verderben, die Hitze des Gerichtes Gottes. Er ist gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen. Aber sie können es nicht beurteilen. Christus sagt, Vers 57, warum richtet ihr aber auch von euch selbst aus nicht, was recht ist? Warum begreift ihr nicht, was es jetzt zu tun gilt, was das Gebot der Stunde ist? Warum versteht ihr nicht, was jetzt das Richtige wäre, das einzig Richtige? Was denn? Was sollte man denn jetzt tun? Er erklärt es wiederum in so einfachen Worten ab Vers 58. Wenn du mit deinem Gegner vor die Obrigkeit gehst, so gib dir auf dem Weg Mühe, von ihm loszukommen, damit er dich nicht etwa zu dem Richter hinschleppt und der Richter wird dich dem Gerichtsdiener überliefern und der Gerichtsdiener dich ins Gefängnis werfen. Ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch die letzte Münze bezahlt hast. Mal, Christus spricht hier jeden Einzelnen an. Denn das, was er hier sagt, betrifft jede einzelne Seele. Christus benutzt hier wiederum einen einfachen Vergleich. Du weißt doch, also stell dir vor, du wirst angeklagt und du hast einen Gegner und er will mit dir vor Gericht gehen und er fordert Geld von dir. Das Wort Richter, das hier benutzt wird, meint vor allem einen Richter, der sich um Rechtsfragen, insbesondere um Finanzangelegenheiten kümmert. Also, du schuldest jemandem Geld. Du hast einen Gegner, der dich vors Gericht bringen will, weil du ihm etwas schuldig bist. Und du weißt, du wirst verurteilt werden. Du wirst schuldig gesprochen werden, weil du nun mal schuldig bist. Die Sache ist klar. Was solltest du nun tun auf dem Weg zum Gerichtstermin? Was ist das einzig Richtige, was du da tun kannst? Jesus sagt, du solltest dir Mühe geben. Eine große Mühe. Mit aller Kraft solltest du versuchen, dass dein Gegner von dir ablässt. Und zwar bevor du zum Gericht erscheinst, auf dem Weg dahin, bevor du vor dem Richter stehst. Du musst versuchen, deinen Gegner, deinen Ankläger zu beschwichtigen und die Sache außergerichtlich zu klären. Du musst ihn anflehen und sagen, bitte, können wir das irgendwie noch anders regeln? Können wir den Termin absagen? Ich will alles tun. Bitte hab Erbarmen mit mir. Ich will dir alles zurückzahlen. Aber bitte kein Gericht. Wenn das nicht der Fall ist, wenn er dich nicht losgibt, wenn er die Sache nicht mit dir außergerichtlich klärt, dann wird dein Ankläger dich schleppen zum Richter, der wird dich verurteilen, der wird dich dem Gerichtsdiener überliefern und der lässt dich ins Gefängnis werfen. Und da sagt Christus, wahrlich, ich sage dir, du wirst dann nicht hinauskommen, bis du die letzte Münze bezahlt hast. Und im Griechischen hier, das Wort für Münze meint die kleinste Münze, die da existiert hat. Wir würden sagen, bis du den letzten Cent bezahlt hast. Und jetzt sag mir mal bitte, wie du im Gefängnis bezahlen willst für deine Schuld. Du wirst dort nicht mehr herauskommen. Was ist der Punkt jetzt? Warum erzählt Christus jetzt diesen Vergleich? Nun, die Israeliten erkannten nicht, was es bedeutet, dass der Messias nun gekommen ist. Und dass Gott Anklage erhebt gegen Israel. Sie sind schuldig. Er wird das Feuer bringen über Jerusalem. Und er wird das Feuer bringen über die ganze Welt. Denn wir sind alle ausnahmslos schuldig vor diesem Gott. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Sie sind allesamt untauglich. Sie sind allesamt Sünder. Weil wir nicht getan haben, was Gott verlangt, sind wir schuldig. Wir sind untreue Knechte wie alle. Und er wird seine Strafe über uns bringen. Und der Richter wird uns seinen Gerichtsdiener, den Engeln, übergeben und sie werden uns in die ewige Hölle werfen. Davon sprach Christus doch schon in Lukas Kapitel 12, Vers 5. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, der nach dem Töten Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, sage ich euch, diesen fürchtet. Er hat seine Wurfschaufel in seiner Hand, seine Tenne zu reinigen und den Weizen in seine Scheune zu sammeln, die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Christus ist da. Er ist da. Und es gibt nur eine einzige Sache, die es jetzt zu tun gilt. Du musst zu Christus kommen, und ihn anflehen, dass du losgesprochen wirst vor diesem kommenden Zorngericht Gottes über die ganze Welt. Es gibt nichts anderes zu tun, als zu diesem Jesus zu kommen und ihn anzuflehen und zu sagen, erbarme dich meiner. Ich bin schuldig. Ich komme mit Reue. Es muss gar keinen Gerichtsprozess geben, um irgendwie festzustellen, dass ich schuldig bin. Ich bekenne es dir frei heraus. Ich bin schuldig. Ich verdiene die Strafe. Herr, schone mich. Erbarme dich meiner. Schick mir deine Fürsprache, deine Vergebung. Ich will umkehren zu dir. Buße ist die einzig richtige Antwort auf die Tatsache, dass der Christus gekommen ist, der Richter der Lebenden und der Toten. Und darum lesen wir dann weiter, so Gott will, nächsten Sonntag. Schaut mal ab Kapitel 13, Vers 1. Zu dieser Zeit waren aber einige zugegen, die von den Galiläern berichteten, deren Blut Pilatus mit ihren Schlachtopfern vermischt hatte. Und er antwortete und sprach zu ihnen: Meint ihr, dass diese Galiläer vor allen Galiläern Sünder waren, weil sie dies erlitten haben? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Alle werden grausam umkommen, wenn sie nicht umkehren zu diesem Christus. Und noch einmal, wir haben das gesehen, 70 nach Christus. Wir haben gesehen, wie das Feuer über Jerusalem kam, weil sie nicht umgekehrt sind, weil sie nicht erkannt haben, was diese Zeit bedeutet, was die Zeichen der Zeit bedeuten. In 1. Chronik, Kapitel 17, da lesen wir von den Söhnen Issachar, Vers 33, dass sie verstanden, die Zeiten zu beurteilen und wussten, was Israel tun musste. Solche Menschen fehlten zu der Zeit Jesu. Die Obersten, keiner erkannte ihn, keiner kehrte um, keiner tat Buße. Und so kam das Gericht über sie alle. Übrigens gilt das nicht nur über die Israeliten zu sagen, sondern Salomo schreibt uns im Prediger Kapitel 9, Vers 12, denn auch erkennt der Mensch seine Zeit nicht. Welche Zeit? Nun, wie der Fisch oder wie die Fische, die gefangen werden im verderblichen Netz, und wie die Vögel, die in der Falle gefangen werden, wie sie werden die Menschenkinder verstrickt zur Zeit des Unglücks, wenn es plötzlich über sie fällt. Der Mensch erkennt seine Zeit nicht. Er versteht nicht, dass große Gefahr auf ihn zukommt und dass er umkehren muss und dass es bald zu spät ist. Und so erkannten es die Menschen in Jerusalem nicht. Wir lesen bei Josephus im jüdischen Krieg, wie er beschreibt, wie das Gericht 70 nach Christus kam, wie es ein Meer von Blut war, wie Bäche von Blut strömten durch die Stadt und überall hörte man die Schreie der Sterbenden. Und er schreibt, es war kein Fleckchen Erde mehr da, wo nicht ein Toter lag. Und er schreibt dann in seinem Werk, der jüdische Krieg, dass er sagt, Jerusalem hätte das wissen können, dass das passiert. Und er beschreibt dann und sagt, Gott hat uns viele Zeichen gegeben, damit wir das hätten erkennen können. Er sagt, wir alle wissen doch, da ist ein Schwert erschienen am Himmel, da gab es so eine Erscheinung. Dann ein anderes Mal hat man Kriegswagen gesehen, am Himmel reitend, Erscheinungen, die alle gesehen haben. Ein anderes Mal sagt er, da ist eine Lichterscheinung gewesen im Tempel oder die Diener im Tempel, die hörten Geräusche wie von Kriegswagen. Oder die gewaltige Tempeltür, die 20 Männer brauchte, um sie überhaupt zu öffnen und zu schließen, die öffnete sich plötzlich von alleine. Und er beschreibt noch weitere Zeichen und sagt, Gott hätte uns gar nicht genug Zeichen geben können, dass wir verstehen, dass er sein Gericht sendet. Nein, Josephus hat überhaupt nicht verstanden, was das eigentliche Zeichen war. Er hat überhaupt nicht verstanden, was der eigentliche Grund war dafür, dass der Tempel und die Stadt in Feuer aufgegangen ist. Der Sohn Gottes war erschienen. Sie haben den Sohn Gottes gekreuzigt. Sie haben seine Zeichen, seine Worte, sie haben die Zeit des Messias nicht deuten können. Sie haben nicht verstanden, in welcher Zeit sie sich befinden. Und so war das Gericht über sie beschlossen. Später in Lukas Kapitel 19 lesen wir ab Vers 41, und als er, Christus, sich näherte und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, wenn auch
du an diesem Tag erkannt hättest, was zum Frieden dient. Jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. Denn Tage werden über dich kommen, da werden deine Feinde einen Wall um dich aufschütten und dich umzingeln und dich von allen Seiten einengen. Und sie werden dich und deine Kinder in dir zu Boden werfen und werden in dir nicht einen Stein auf den anderen lassen. Weswegen? Dafür, dass du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Die Zeit war so klar, es war so klar und es war vor deinen Augen verborgen. Und so kommt nun das Gericht über Jerusalem. Und der Tempel wird zerstört und euch wird offenbar, dass ihr nichts seid und nichts habt. Denn ihr habt Christus, den Sohn des lebendigen Gottes, abgelehnt und gekreuzigt. Hätten sie doch nur die Zeit ihrer Heimsuchung erkannt. Und ihr Lieben, das ist mit eines dieser großen Probleme der vielen Leute, die sich so viel mit Endzeit beschäftigen. Sie reden immer von den Zeichen der Zeit und sagen, da sind jetzt wieder Unruhen in Israel, dann gibt es diese globale Krise und alles wird digitaler und so weiter und so fort. Und sie sagen, alles Zeichen der Endzeit. Ja, von mir aus beobachte diese Dinge. Aber Christus lehrt uns hier, was es wirklich bedeutet, die Zeichen der Zeit zu erkennen. Der Messias ist gekommen. Das einzig Richtige, einzig Nötige, was jetzt zu tun ist, ist nicht alle politischen Entwicklungen zu verstehen, sondern Buße zu tun. Hast du verstanden? Wenn du die Zeichen der Zeit richtig deuten würdest, dann würdest du dir nicht die ganze Zeit Nachrichten angucken und grübeln und dieses und jenes. Du würdest Buße tun. Du würdest dein Leben verändern. Du würdest umkehren von ganzem Herzen und die Gnade des Herrn suchen, ein heiliges Leben zu führen. Denn Christus bringt Trennung. Das ist, was er in diesen letzten Tagen macht. Er sondert die Heiligen für sich aus, um sie zu sammeln in seiner Scheune und alle Spreu zu sammeln, um es ins ewige Feuer zu werfen. Darum ist die Frage, tust du Buße? Von Herzensgrund. Ich frage dich nicht, hast du einmal Buße getan? Ich frage dich, tust du Buße? Kehrst du beständig um zu dem Herrn? Also ist Vergebung und Reinigung und Heiligung und Veränderung. Bereitest du dich vor, dass du nicht beschämt werden musst am Tage des Gerichts, sondern seine Gnade gesucht und gefunden hast? Es heißt in Jakobus 5, Vers 9, siehe, der Richter steht vor der Tür. Verschwende diese Zeit nicht. Hast du deine Schuldfrage geklärt? Oder bist du so ein Narr, der zum Gerichtstermin geht, verurteilt wird und nichts getan hat? Du kannst nichts tun, um deine Schuld irgendwie wieder zu begleichen. Du hast nichts, um irgendwelche Werke zu haben, um Gott zu besänftigen. Er hat seinen Sohn dafür gesandt, auf dass du Vergebung deiner Schuld empfängst und Freispruch aus dem Gericht. Denn Christus sagt, wer in ihn glaubt, wird nicht ins Gericht kommen, wird nicht verdammt werden, sondern ist von dem Tod ins Leben hinübergegangen. Darum heißt es in der Schrift heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Siehe, jetzt ist die hochwillkommene Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Und wir haben keine Ahnung, wie lange diese Zeit noch geht. Jetzt ist die hochwillkommene Zeit. Jetzt ist Zeit, dass du umkehrst. Christus hat Schuld bezahlt. Wenn du diese Bezahlung verachtest, wirst du selbst bezahlen müssen in alle Ewigkeit für deine Schuld. Bei meiner Predigtvorbereitung musste ich denken an die Nürnberger Prozesse. Also, nachdem Deutschland im Zweiten Weltkrieg besiegt wurde, war es von, glaube ich, 1945 bis 1946, kam es zu diesem Nürnberger Prozess, wo die Hauptkriegsverbrecher verurteilt wurden, also die führenden Köpfe des Nationalsozialismus. Und was die wenigsten tatsächlich wissen, ist, dass diese Kriegsverbrecher während des langen Prozessverfahrens von einem amerikanischen Geistlichen mit dem Namen Henry Fred Garrecki betreut worden sind. Und er hat alles aufgeschrieben, was er da so erlebt hat. Und er berichtet, vor allem als Amerikaner, dass es ihm am Anfang wirklich schwer fiel und wie er die Nacht hindurch gebetet hat: Herr, schenk mir Weisheit, was ich zu denen sagen soll, und schenk mir vor allem wirkliche Liebe zu denen. Die haben so viel Böses getan und es fällt mir so schwer, ihnen jetzt noch zu sagen, dass es Gnade gibt und Hoffnung für sie. Aber er betete und der Herr half ihm. Und so berichtet er dann, wie seine Begegnungen mit diesen großen Kriegsverbrechern waren. Er ging dann persönlich in ihre Zellen, er lud sie ein zum Gottesdienst und er predigte ihnen das Evangelium. Und er beschreibt dann tatsächlich, dass viele von ihnen Buße taten. Er sagt, in einer Zelle saß Wilhelm Keitel. Das war der hatte das Oberkommando von der Wehrmacht, und er sah ihn dort inzwischen, wie er seine Bibel las. Und er sagte zu Garrity: Ich weiß aus diesem Buch, dass Gott Sünder wie mich lieben kann. Und im folgenden Gespräch erklärte er sich dann bereit, am Gottesdienst teilzunehmen. Und er sah dann, wie Keitel kniete neben seinem Bett und begann zu beten und seine vielen Sünden zu bekennen und um Gnade zu beten. Oder Fritz Saukelt, also der Verantwortliche für die Deportation von Millionen von Menschen und Zwangsarbeitern. Und er war Vater von 10 Kindern und hatte tatsächlich eine gläubige Frau. Und Garrity schreibt: Nach einigen Besuchen kneten wir bei seinem Bett und er sprach das Gebet des Zöllners: O Gott, sei mir Sünder gnädig. Und Garrity sagt: Ich weiß, dass er es so meinte. Und seitdem hörte er immer wieder jeden Tag, wie er das betete. Und Garrity sagt: Ich hörte, Ribbentrop seine Frau versprechen ließ, die Kinder in der Furcht des Herrn zu erziehen. Das ist nochmal jemand anderes. Auch Wilhelm Frick, der war Reichsinnenminister, der sagte zu diesem Prediger dann kurz vor seinem Tod Folgendes: Ich vertraue auf die reinigende Kraft des Blutes Jesu. Während ihres einfachen Gottesdienstes ist mir Jesus Christus persönlich begegnet. Und jetzt der Außenminister Ribbentrop. Bevor er hingerichtet wurde, sprach er zu Garrity: Ich vertraue auf das Blut des Lammes, welches gesühnt hat für meine Schuld. Möge Gott Gnade mit meiner Seele haben. Und dann drehte er sich zu Garrity und sagte zuversichtlich: Wir sehen uns wieder. Aber nicht alle Nazis taten Buße. Einige spotteten vielmehr und lehnten die Gnade in Christus ab und kamen nicht zum Gottesdienst. Robert Ley, das war der Führer der Deutschen Arbeiterfront, er glaubte nicht, und von ihm stammen folgende Worte: Ein Lamm, das die Sünde der Welt trägt, brauche ich nicht. Ich brauche kein Lamm Gottes, vor dem ich auf Knien rutsche und das ich um Gnade anwinsle. Das mögen die Christen tun, dieses feige, unmännliche Volk. Ich stehe gerade vor meinem Herrgott, und wenn ich einmal was verkehrt gemacht habe, nun dann fresse ich das dann selber vor meinem Herrgott aus. Aber ich brauche kein Lamm, das mich kleidet mit seiner Gerechtigkeit. Zitat Ende. Dieser Mann strangulierte sich selbst in seiner Zelle. Und dann lasst mich euch noch erzählen von dem wohl berühmtesten Angeklagten, Hermann Göring, Oberbefehlshaber der Luftwaffe. Garrity schreibt Folgendes: Göring fragte, was sein Töchterchen Edda über Vaters Verurteilung gesagt habe, und musste dann hören, dass das Kind hoffe, seinen Papa im Himmel wiederzusehen. Er selbst war in diesem Augenblick gerührt, und zum ersten Mal sah ich bei ihm Tränen. Er erzählte mir später, dass er schon gestorben sei, als die Tür seiner Zelle sich hinter seiner Frau geschlossen habe. Am Abend vor der Hinrichtung hatte ich eine lange Unterhaltung mit Göring. Ich wies ihn auf die Notwendigkeit hin, sich bereit zu machen, Gott zu begegnen. Im Laufe unseres Gesprächs machte er aber verschiedene Bibelwahrheiten lächerlich und weigerte sich anzunehmen, dass Christus für Sünder starb. Es war eine bewusste Leugnung der Kraft des Blutes, und er sagte: Tod ist Tod. Das waren ungefähr seine letzten Worte. Als ich ihn zum Schluss auf sein kleines Mädchen hinwies, das ihn im Himmel wiederzusehen hoffte, antwortete er: Das Mädchen glaubt auf seine Art und ich auf meine. Eine Stunde später hörte ich viele aufgeregte Stimmen, und dann vernahm ich, dass Göring sich das Leben genommen hatte. Sein Herz schlug noch, als ich in seine Zelle kam, aber auf eine Frage, die ich an ihn richtete, erhielt ich keine Antwort mehr. Eine kleine leere Ampulle lag auf seiner Brust, und so ging er hinüber in die Ewigkeit. Dieser und auch die anderen Männer hatten die Gelegenheit, ihre Schuldfrage zu klären als es noch möglich war. Und ihre Schuld war groß. Aber sie erkannten die Zeit der Gnade nicht. Sie konnten die Zeichen der Zeit nicht deuten. Und so gingen sie in das ewige Gericht ohne Gnade. Sag, was ist mit dir? Kannst du die Zeit beurteilen? Hast du verstanden, was jetzt das einzig wahre, richtige ist, was es zu tun gilt? Sag, hast du Vergebung deiner Schuld? Hast du Freispruch vor Gottes Gericht? Und wenn du sagen kannst, du hast es, du hast Frieden mit Gott, du hast die ewige Versöhnung und das ewige Leben geschenkt aus Gnade, sag, willst du dich darüber nicht freuen? Ist das nicht die Botschaft, die dein ganzes Leben, dein Herz erfüllen muss? Wehe uns, wenn wir das Evangelium, wenn wir nicht müde werden, es zu predigen. Wehe uns, wenn wir es als selbstverständlich erachten und als sei es gewöhnlich. Die Botschaft, dass wir von Gottes Zorn gerecht gerettet werden, diese Wahrheit muss tatsächlich unser Herz froh machen. Darum heißt sie frohe Botschaft. Der William Tyndale, englischer Reformator und Bibelübersetzer, er sagte einmal, Evangelion ist ein griechisches Wort und bedeutet gute, freudige, frohe Botschaft, die das Herz eines Menschen froh macht und ihn singen und tanzen und vor Freude hüpfen lässt. Möge diese Freude tatsächlich jeden einzelnen von uns erfüllen, dass wir fröhliche und glückliche Menschen sind, weil wir solch einen herrlichen und wunderbaren Erlöser haben, der gepriesen sei für sein herrliches, fröhliches, unendlich gnädiges Evangelium. Gepriesen sei sein Name. Amen.